Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
Guten Abend. Das Bündnis wurde einst im Kalten Krieg geboren und scheint nun neue Fronten aufzumachen. US-Präsident Joe Biden traf heute in Brüssel die anderen Mitglieder der NATO, jenes Verteidigungsbündnisses, das sein Vorgänger zuletzt als überflüssig bezeichnet hatte und Frankreichs Präsident Macron gar als hirntot. Doch die Staats- und Regierungschefs zeigten sich heute sehr lebendig und kämpferischer denn je. Denn wenn Joe Biden auf den Gegner im Osten zeigt, dann meint er nicht mehr nur Russland, sondern nun auch die Atommacht China. Markus Preis.
The Beast is coming, das Biest kommt. So wird traditionell die schwer gepanzerte Limousine des US-Präsidenten genannt. Doch zu Zeiten von Donald Trump dachten manche wohl auch an deren Fahrgast. Heute hingegen bringt der Koloss den keinesfalls biestigen Joe Biden. Und der enttäuscht die Europäer nicht gleich zu Beginn ein klares Bekenntnis, alle NATO-Staaten zu beschützen. Die NATO, die Beistandsverpflichtung nach Artikel 5, ist für uns eine heilige Verpflichtung. Die NATO war auch für uns da, als Amerika angegriffen wurde. Das war vor allem eine Botschaft an Russland und eine, die die östlichen NATO-Länder sehnsüchtig erwartet hatten. Sie fühlen sich bedroht von ihrem mächtigen Nachbarn. Heute vor 80 Jahren wurden große Teile unserer Bevölkerung von Russland nach Sibirien deportiert. Darunter auch meine Mutter, die damals 6 Monate alt war. Wir vergessen das nicht und halten Frieden nicht für selbstverständlich. Doch da Joe Biden ja nicht Verteidigungsminister von Estland ist, sondern US-Präsident, kam er auch mit ureigenen Anliegen und er setzte sie durch. Die NATO-Verbündeten folgen ihm und schlagen scharfe Töne gegen China an. Und das, obwohl die Organisation NA für Nordatlantik im Namen trägt und der ist weit weg von China und dem Pazifik. Für die Kanzlerin kein Problem.
Das hängt natürlich damit zusammen, dass die Vereinigten Staaten von Amerika und natürlich die transatlantischen Partner insgesamt auch eine pazifische Nation sind. Und hier ist der ökonomische und auch der militärische Aufstieg von China natürlich ein Thema.
Denn China verfügt nach Angaben der NATO über die mittlerweile größte Marine der Welt, weitet sein Atomwaffenarsenal aus, ist technologisch Weltspitze und wirtschaftlich stark. Für Joe Biden ist das Land mit dieser Mischung aus Geld und Macht womöglich eine Gefahr für die offene Weltordnung. Die Kanzlerin aber rät, nichts überstürzen.
Wenn man sich die Cyberbedrohung, die hybriden Bedrohungen anschaut, wenn man sich die Kooperation von Russland und China anschaut, kann man nicht einfach China, glaube ich, negieren. Und insofern darf man es aber auch jetzt nicht überbewerten aus meiner Sicht. Also wir müssen da die richtige Balance finden.
Das bedeutet, auch neue Wege zu finden, mit China zu reden. Und miteinander zu reden, das ist auch in der NATO selbst noch nötig. Joe Biden saß heute lange mit dem türkischen Präsidenten Erdogan zusammen. Der hat das Bündnis zuletzt immer wieder überrascht mit seiner Politik in Syrien oder Libyen.
Unsere Washington-Korrespondentin Claudia Buckenmeier begleitet Joe Biden auf seiner Europareise. Claudia, bleiben wir gleich mal bei Bidens Treffen mit dem türkischen Präsidenten. Während alle anderen dort nur kurze Gesprächszeiten hatten, redeten Biden und Erdogan heute deutlich länger. Mit welchem Ziel?
Tja, das haben sie uns im Nachgang nicht wirklich verraten. Vor allem der US-Präsident hat es uns nicht verraten. Er hat hervorgehoben, dass dieses Gespräch so lange war. Und vor allem hat er hervorgehoben, dass sie eine lange Zeit unter 4 Augen miteinander gesprochen hätten. Möglicherweise war das auch nötig, weil es gab ja wirklich sehr viel Verärgerung über die Türkei bei den NATO-Partnern, bei der USA, weil Erdogan sich russische Luftabwehrraketen gekauft hatte. Vielleicht ist es gelungen, das auszuräumen. Jedenfalls sagte US-Präsident Biden, man hätte sich gut unterhalten, das wäre produktiv gewesen und man würde Fortschritte machen.
Möglicherweise.
Ich glaube, er hat aber...
Ich habe dich unterbrochen. Sprich ruhig weiter.
Ich wollte noch sagen, ich gehe aber fest davon aus, dass Präsident Biden auch mit Herrn Erdogan über Putin gesprochen hat, weil er hat es heute mit eigentlich all seinen Gesprächspartnern gemacht, weil in seinem Hinterkopf jetzt schon sehr, sehr wichtig ist, dass er das Treffen mit dem Präsidenten, mit dem russischen Präsidenten am Mittwoch in Genf haben wird.
Das sind ja zwei Staatsmänner, die sich da am Mittwoch treffen werden, die sich bislang im Vorfeld eigentlich nur beschimpft haben. Was kann denn da im besten Fall dabei rauskommen?
Also das Weiße Haus hat die ganze Zeit beschwichtigt, hat immer wieder gesagt, wir haben keine zu großen Erwartungen. Wahrscheinlich auch, dass es nachher nicht als Niederlage von US-Präsident Biden gesehen werden kann. Man hat betont, das Wichtige ist vor allem ins Gespräch miteinander zu kommen. Man geht davon aus, dass er klare Worte finden wird, um das zu kritisieren, was an Russland kritisiert wird, nämlich die aggressive Politik gegenüber den Nachbarstaaten, die Menschenrechtsverletzungen. Aber er wird auch versuchen, mit ihm ins Gespräch zu kommen über die Verbindungen zwischen Russland und China, weil das scheint US-Präsident Biden wirklich zu beunruhigen.
Danke für die Information, Claudia Buckenmeier. Wir kommen nach Deutschland und wir kennen das schon vom vergangenen Sommer. Die Infektionszahlen gingen zurück und mit ihnen die Lust, dieses lästige Stück Stoff noch im Gesicht zu tragen. Ob Maske, ja, nein oder nur noch drinnen, darüber wird auch jetzt wieder gesprochen. Und wenn auch immer mehr Menschen einen Impfschutz bekommen, so ist das Virus nicht verschwunden und könnte sich, wenn in geschlossenen Räumen keine Masken getragen werden, wieder schneller verbreiten. Wenn wir miteinander sprechen, zum Beispiel 10-mal schneller als beim Schweigen, wie hier die Aerosolmenge nach einer Stunde Gespräch zeigt. Und beim Rufen und beim Singen in geschlossenen Räumen ist die Aerosolmenge nach einer Stunde sogar 50-mal höher. Deshalb fragen sich jetzt die, die am wenigsten geschützt sind, die Kinder, ob sie vor allem in den Räumen, in denen ja sehr viel gerufen und gesungen wird, noch lange die Masken werden tragen müssen oder nicht. Jens Eber.
Die Fenster sind weit offen, die 7-Tages-Inzidenz niedrig. Sie liegt im Rhein-Kreis Neuss bei 15. In der Klasse 6e des Gymnasiums Norf tragen trotzdem alle Schülerinnen und Schüler und der Lehrer noch eine Maske. Noch ist das so vorgeschrieben.
Es ist schon ziemlich heiß und vor allem nach dem Sportunterricht, da schwitzt man auch darunter. Aber zum Glück machen die Lehrer halt auch zwischen Doppelstunden oft Atempausen.
Ich finde es sehr gut, dass auch alle Masken getragen werden von den Schülern, weil ich habe auch einige Risikopatienten bei mir zu Hause und ich möchte halt nicht, dass ich Corona bekomme, damit die halt auch nicht betroffen werden.
Ich persönlich wäre schon froh, wenn wir jetzt bis zu den Sommerferien, da es auch eine sehr überschaubare Zeit ist, dass das Prozedere, was wir jetzt gerade haben, einfach beibehalten, weil jede Umstellung auch wieder dazu führt, dass neue Sorgen in das System hineinkommen, egal in welche Richtung man etwas verändert.
In Nordrhein-Westfalen beginnen die Sommerferien schon in 3 Wochen. Doch nun werden die Rufe lauter, die Maskenpflicht noch vor den Ferien zu kippen. Einige Bundesländer haben die Regeln schon gelockert. Der Lehrerverband warnt vor vorschnellen Entscheidungen. Unter den Schulkindern gäbe es immer noch hohe Inzidenzen. Die Warnung des SPD-Gesundheitspolitikers Karl Lauterbach geht in die gleiche Richtung.
In den Schulklassen sind bis zu 30 Kinder, sitzen sehr eng beieinander und das über viele Stunden hinweg. Wenn dann ein Kind dabei ist, welches ein Superspreader ist, würde dieses Kind viele andere infizieren und das wollen wir nicht.
Weitgehend Einigkeit herrscht darüber, dass man in den Außenbereichen die Maskenpflicht lockern könnte. Der Aerosolforscher Gerd Scheuch ist sogar überzeugt, dass das auch in Innenräumen ohne großes Risiko möglich wäre, wenn die Rahmenbedingungen stimmen.
In engen Innenräumen mit vielen Leuten, wo man schlecht lüften kann, da sollte man die Maske noch weiter empfehlen. In Räumen, die gut belüftbar sind und die relativ groß sind, mit relativ wenig Kindern, wo der Unterricht nicht über 2 Stunden läuft, sondern über eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde, da braucht man keine Maske.
Noch aber gibt es große Skepsis. Viele Eltern und Lehrer seien in Sorge, heißt es von der Landeselternkonferenz. Sie befürchten, dass es so kommen könne wie in Großbritannien, wo sich die Delta-Variante ausbreitet. Dort stieg die Zahl der Corona-Fälle an Schulen wieder an, nachdem die Maskenpflicht aufgehoben wurde.
Die Physikerin und Modelliererin am Max-Planck-Institut in Göttingen, Dr. Viola Priesemann, berechnet den Verlauf von Pandemien und hilft uns heute, genau diesen zu verstehen. Guten Abend, Frau Priesemann.
Guten Abend.
Die Pandemie ist noch nicht vorbei, doch sie verliert ein bisschen ihren Schrecken. Dürfen die Schülerinnen und Schüler aus Ihrer Sicht hoffen auf einen maskenfreien Unterricht?
Die Kolleginnen und Kollegen, die ja sich sehr intensiv mit der Aerosolforschung beschäftigen, die weisen darauf hin, dass es wichtig ist, den Raum sehr gut durchgelüftet zu haben und dass es auch sehr wichtig ist, die Lehrkraft geimpft zu haben. Die Lehrkraft ist ja die Person, die am meisten spricht und also auch am meisten möglicherweise Aerosole und damit auch Viren verbreitet. Das heißt, unter den Umständen wirklich gute, zuverlässige Lüftung, niedrige Inzidenz und geimpfte Lehrkraft, sagen die Kolleginnen und Kollegen zumindest, dass man überlegen kann, über eine Aufhebung der Maskenpflicht nachzudenken. Mhm.
Über das, was drinnen möglich sein soll, wird ja gerade diskutiert. Aber draußen, so sagt zumindest der Gesundheitsminister, kann die Maskenpflicht schon bald für alle entfallen. Geben Sie ihm recht?
Es gibt ja zwischen draußen auch große Unterschiede. Das eine ist ein Spaziergang draußen in der frischen Luft oder ein Treffen im Park, im Garten. Das andere ist, sag ich mal, das Außenzelt der Gastronomie oder sowas, was fast keinen Luftaustausch hat. Die Daumenregel ist, wenn man ein gutes Parfum anfängt, in dem Raum wahrzunehmen oder wenn man auch den Zigarettenrauch von einer anderen Person abbekommen würde, dann kann man auch im Prinzip Tröpfchen oder Aerosole von einer anderen Person bekommen im Außenbereich. Das heißt, auch im Außenbereich muss man von Situation zu Situation genau entscheiden. Aber klar, insgesamt ist draußen die Ansteckungsgefahr viel geringer als drinnen.
Wie viele Menschen müssen denn geimpft sein, damit die Masken auch in Innenräumen wegfallen können?
Um wirklich alle Maßnahmen komplett aufzuheben, das ist ja recht bekannt, braucht man im Sommer wahrscheinlich etwa 70% Impfschutz, effektiven Impfschutz, im Winter eher 80, möglicherweise ein bisschen mehr, je nachdem, was für Escape-Varianten sich entwickeln. Das ist relativ viel, aber man kann sich das ja aufteilen. Bei 25-30%, die wir jetzt haben, brauchen wir ja entsprechend weniger von den anderen Eindämmungsmaßnahmen. Erreichen wir 50% Impfschutz, dann brauchen wir nur noch die andere Hälfte durch Eindämmungsmaßnahmen wie AHA, Lüften und App, also AHA plus LA, aufzubringen. Es wird also wirklich mit dem Impffortschritt Schritt um Schritt einfacher, die Pandemie einzudämmen. Wir brauchen dann nur noch die grundlegenden Vorsichtsmaßnahmen, die uns hoffentlich wesentlich leichter fallen als das, was wir letzten Winter oder letzten Sommer machen mussten.
Dann haben wir aber das Problem mit diesen hoch ansteckenden Varianten, die es beispielsweise jetzt in Großbritannien gibt. Dort steigen die Zahlen wieder, nachdem die Maskenpflicht ausgesetzt wurde, obwohl dort schon 61% erst geimpft und knapp 45% vollständig geimpft sind. Konnte uns das auch drohen?
Das Impfen schützt sehr gut, wirklich sehr gut gegen den schweren Verlauf. Aber es schützt nicht ganz so gut dagegen, das Virus auch weiterzugeben. Das heißt, gerade geimpfte Personen fühlen sich selber, auch zu Recht, relativ sicher, aber tragen trotzdem zur Weitergabe des Virus zu einem gewissen Grade noch bei. Und damit wird das zählt ja auch in diese Inzidenz hinein. Und das trägt aber auch zu der Verbreitung des Virus bei. Solange nicht alle Menschen das Impfangebot wahrnehmen konnten, alle Menschen, die das wollen. Solange ist es eine Frage der Fairness, die Fallzahl niedrig zu halten, damit auch die, die jetzt länger gewartet haben, nicht noch das Risiko haben, Covid zu bekommen, möglicherweise Spätfolgen zu haben. In dem Moment, wo alle Menschen ein Impfangebot hatten, da muss man die Situation nochmal neu bewerten und überlegen, ob man die einschränkenden Maßnahmen komplett aufgibt. Aber vorher sollten wir beides zusammennehmen, uns über den Impffortschritt freuen, der uns wirklich hilft, und auf der anderen Seite diese aus den ganzen Bausteinen, die wir hier jetzt haben, bisschen Kontaktbeschränkungen, möglicherweise Masken tragen, vorsichtig sein, wenn man irgendwelche Symptome hat. Aus all diesen Bausteinen kann man versuchen, die anderen 50% der Eindämmung, die nötig sind, zusammenzustellen.
Sagt die Physikerin Viola Priesemann. Danke sehr für Ihre Einschätzung.
Bitte gerne.
Und das Gespräch haben wir aufgezeichnet. Masken auf oder ab? Die Meinung heute aus unserem Hauptstadtstudio von Martin Schmidt.
Draußen muss die Maske weg. Egal ob Warteschlange, Wochenmarkt oder Einkaufsmeile. Abstand halten reicht. Vor allem, weil das in Cafés und Restaurants unter freiem Himmel bisher auch problemlos funktioniert. Wer sich mit wohler fühlt, trägt sie einfach weiter. Schützt sich mit FFP2-Maske selbst. Eigenverantwortung. Auch das haben wir in der Pandemie ja schon gelernt. Drinnen bleibt's kniffliger. Kleine Räume, viele Menschen, der Aerosoltraum des Coronavirus. Lieber nichts überstürzen, das sehe ich ein. vor allem an Schulen, die nicht jeden Tag testen. Nicht angenehm die Maske, aber bis zu den Sommerferien trotzdem machbar. Von der Politik erwarte ich bis dahin aber auch etwas. Oder eher mal wieder. Eine klare Perspektive. Und die nach einheitlichen Kriterien für ganz Deutschland. Spätestens, wenn jeder sein Impfangebot bekommen hat, wäre für mich Schluss mit der Maske. Klar, nur wenn die Zahlen niedrig bleiben. Dauerhaft. Aber allein die Angst vor einem Wiederanstieg, vor Virusvarianten, reicht dann als Begründung nicht mehr aus. Wohl vor allem nicht mehr vor Gericht. Habe ich mich an die Maske längst gewöhnt? Klar. Hat sie mich im Alltag sehr gestört? Nein. Aber will ich sie deshalb weitertragen, auch bei anhaltend geringem Ansteckungsrisiko? Nein, das möchte ich nicht. Die Masken werden nicht verschwinden. Die Maskenpflicht sollte das aber bald schon.
Die Meinung von Martin Schmidt. Hier werden die meisten den Stoffschutz nicht mehr benötigen. Um an einem Strand, etwa in Italien oder Spanien, liegen zu können, braucht man für die Reise einen Nachweis, dass man getestet, genesen oder vollständig geimpft ist. Und dieses digitale Impfzertifikat gibt es ab heute in den deutschen Apotheken. Über den neuen Code für die Reisefreiheit und dessen Startschwierigkeiten Andreas Helmer.
Eine Apotheke in Georgsmarienhütte bei Osnabrück. Immer wieder geht's um den Impfpass.
Digitalen Ausweis hätte ich gerne.
Ja, im Moment können wir den leider noch nicht ausstellen. Der Server ist da zusammengebrochen.
Ja.
Das System ist überlastet. Wir kommen im Moment da nicht rein.
Die Apotheke hat sich vorbereitet, aber die Technik vom RKI ist anfangs überlastet. Knapp 13.000 Apotheken bundesweit versuchen gleichzeitig, Impfzertifikate abzurufen. Manch Kunde skeptisch.
Es gibt so viele Probleme, was Digitalisierung in Deutschland betrifft. Da wundert man sich überhaupt über nichts mehr.
Etwas später in Hamburg, hier klappt es schon. Vollständig Geimpfte zeigen Personalausweis und Impfpass. Und nach wenigen Minuten erscheint die Impfbestätigung verschlüsselt und digital auf einer App. Für den Bürger ist es umsonst. Die Apotheke erhält 24 Euro fürs Ausstellen der Zertifikate.
Die ganze Vorbereitung, um vom Staat das zu bekommen, was jetzt möglich ist, hat auch viel Investitionen gekostet. Also zum Beispiel dem Deutschen Apothekerverband dieses Portal aufzubauen, sind ja auch Kosten, die entstanden sind.
Und auch hier hoffen viele auf eine Impfbestätigung fürs Handy. Das riesige Impfzentrum in der Hansestadt hat schon Hunderttausende geimpft. Das wird auf Papier bestätigt. Wer heute zur Zweitimpfung kommt, möchte am liebsten ein digitales Zertifikat.
Ich hoffe sehr, dass es einen digitalen Impfpass gibt. Also ich habe mir die App schon runtergeladen. Ich hoffe, ich kriege auch den QR-Code dafür.
Also man hofft natürlich, dass es so ist, weil sonst ist es ja auch wieder komplizierter, immer noch ein Stück Papier mitzuführen.
Doch so einfach geht es zumindest in Hamburgs Impfzentrum nicht. Wer heute geimpft wird, bekommt noch keinen QR-Code für den digitalen Nachweis mit nach Hause. Er erhält, wie alle hier Geimpften, zusätzlich eine E-Mail, um das Zertifikat dann selbst runterzuladen.
Wir verschicken diese QR-Codes nicht per Post, sodass die sozusagen aus dem Briefkasten rausgefischt werden könnten, sondern es wird so sein, man muss über die persönlichen Daten verfügen und darüber hinaus auch über Details wie die Chargennummer und eine Kennziffer, die bei der Impfung vergeben wurde. Und damit wird dann erst dieser Download dieses digitalen Zertifikats möglich sein.
Auch die Hausärzte sollen bald ihre Impflinge mit digitalem Nachweis versorgen. Doch das kann dauern, denn noch fehlt die notwendige Software. Dennoch...
Jeder Impfling, der bei einem Arzt geimpft wurde, kann sich bei diesem Arzt dann auch den digitalen Impfpass holen. Dazu hat er ein Recht. Alle anderen, da kann der Arzt das machen, aber er muss es nicht.
Und hier ist die zweite von zwei.
Zurück in der Apotheke bei Osnabrück. Auch hier hat es noch geklappt. Mehrere Dutzend Zertifikate wurden ausgestellt. Natürlich gilt in jedem Fall auch der gelbe Impfausweis weiter, aber für viele macht ein digitaler Ausweis das Reisen, Shoppen und Essen gehen einfacher.
Der Westen war durchaus überrascht, als 2010 ausgerechnet das Militär in Myanmar scheinbar Reformen einleitete. Die Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi nach jahrelangem Hausarrest freiließ und diese dann 5 Jahre später sogar eine demokratische Wahl gewann. Das Militär allerdings war nie wirklich an Menschenrechten und Demokratie interessiert, allenfalls an der Aufbesserung des eigenen Images. Als San Suu Kyi die Demilitarisierung des Staatsapparates forderte, war es den Militärs wohl zu viel und sie putschten sich im Februar zurück an die Macht, die sie nun gegen ihre Gegner gnadenlos ausüben. Bei Protesten gab es Tote und San Suu Kyi steht unter Hausarrest und seit heute vor Gericht. Sandra Razzo.
Ein unscharfes Foto von einer Anhörung im Mai.
das bisher einzige von Aung San Suu Kyi seit dem Militärputsch. Hier in der abgeschiedenen kleinen Hauptstadt Naypyidaw wird ihr der Prozess gemacht. Selbst ihr Anwaltsteam, heute umringt von Journalisten, hat nur selten Zugang zu ihr. Offiziell geht es im ersten Prozess darum, ob die fast 76-Jährige gegen Pandemie-Abstandsregeln verstoßen und zwei illegale Funkgeräte besessen hat. Es geht ihr im Allgemeinen gesundheitlich gut, obwohl sie Zahnschmerzen hat, aber sie sieht so frisch aus wie eh und je. Die ehemalige de facto Regierungschefin wird wie schon so oft in ihrem Leben Durchhaltevermögen brauchen, denn es folgen weitere Verfahren wegen angeblicher Anstiftung zum Aufruhr und Korruption. Das ist die Karikatur eines legalen Prozesses. Die meisten Anklagepunkte gegen Suu Kyi, aber auch gegen die anderen der mehr als 4000 politischen Gefangenen, sind doch nur ein Versuch, den Putsch zu rechtfertigen. Das ist pures repressives Theater. Seit dem Coup versinkt das Land im Chaos. Die Wirtschaft liegt am Boden, die Arbeitslosigkeit steigt, Reis und Benzin werden teurer. Millionen Menschen leben unterhalb der Armutsgrenze. Auch die Familie von Aymar hat oft nicht mehr als Reis und etwas Salzsoße zu essen. Wir versuchen alles, damit die Kinder nicht hungern müssen. Noch sind wir nicht ganz verhungert. Wir wollen Demokratie, rufen die Demonstranten heute wieder in Yangon, der größten Stadt des Landes, und riskieren dabei viel. Mehr als 850 Tote und Tausende Verhaftete in den vergangenen Monaten. Ziviler Ungehorsam allein reicht nicht mehr, meinen daher manche. Liegestütze und Waffentraining im Dschungel der Kaya-Region. Demonstranten lassen sich hier von Rebellengruppen ausbilden. Sie wollen der Junta nicht das Feld überlassen. Wir hatten keine Gewehre, als wir demonstriert haben. Wir haben nur gesungen. Aber die Armee hat uns mit Waffen angegriffen. Das ist nicht akzeptabel. Deshalb bin ich hier. Ich will der Demokratiebewegung so gut wie möglich helfen. Für sie ist Demokratie nur noch mit Gewalt zurückzubekommen. 4,5 Monate nach dem Militärputsch spüren viele Menschen in Myanmar vor allem eins: pure Verzweiflung.
Zurück nach Deutschland und zu einem Beruf, in dem immer weniger Menschen aufgehen wollen. Das ruhmreiche Bäckerhandwerk bietet zwar theoretisch eine Menge Tagesfreizeit, aber eben auch genauso viele Nachtschichten. Und das ist offenbar Grund genug, die Bäckerstube nicht mehr als große Wunschfamilie zu sehen. 2020 fingen fast 10% weniger Mädchen und Jungen eine Lehre als noch im Jahr zuvor an. Insgesamt waren es 5000 im ganzen Land. Was tun, wenn der Bäcker ruft und nur wenige kommen? Ute Spangenberger war mittendrin in einer Firma im rheinland-pfälzischen Speyer und hat festgestellt, ein Wecker, der später klingelt, macht viel her.
194 Haltgebackene, Sebastian. Haltet euch ran, einiges zu tun.
Tamara Weidele verteilt die Aufträge. Es ist morgens 6:30 in der Backstube. Der Arbeitstag beginnt. Reichlich spät, möchte man meinen. Zu dieser Uhrzeit haben andere Bäcker fast schon wieder Feierabend.
Im Prinzip fangen wir alle morgens fast zur selben Zeit an. Ein paar kommen 6, manche aber auch erst 7 oder 8. Und deshalb können wir auch ganz toll bei Tageslicht arbeiten. Wir sind ausgeruht.
Ausgeruhtes Arbeiten, das wird hier in der Bäckerei die Brotpuristen großgeschrieben. Wir sind im Gewerbegebiet von Speyer. Hier hat das Unternehmen seinen Sitz. Wir schauen den Bäckern einen Tag lang über die Schulter und fragen nach, wie sie ihre Arbeit organisieren. Sebastian Nagel bereitet gerade den Teig für die Baguettes vor. Er ist Bäckermeister und gelernter Konditor.
Ich habe zuletzt mehr in Konditoreien geschafft und in der Gastronomie. Und für mich war immer klar, wenn ich wieder als Bäcker arbeiten will oder wenn ich wieder als Bäcker arbeite, will ich nicht in so einem 0815-Betrieb schaffen.
Seit Februar vergangenen Jahres arbeitet er hier, erzählt er uns.
Hier ist eine tolle Mischung aus tollen Produkten, die wir herstellen, mit viel Leidenschaft. Aber wir haben halt auch Arbeitsbedingungen, die findet man so in der Bäckerei eigentlich nicht. Das heißt Wochenende frei und auch keine Nachtarbeit. Das ist schon großer Luxus.
Neben der Backstube ist der Verkaufsraum. Jetzt am Morgen sind die Regale hier noch leer. Der Laden öffnet erst nachmittags. Das ist immer so. Die Bäckerei schon frühmorgens zu öffnen, dafür gibt es gar keinen Grund, erklärt uns der Bäcker Luca Truisi.
Wir bieten ja kein Frühstück an, wie die klassischen Bäckern jetzt, also mit Brötchen und Fleischkäse weg und weiß der Kuckuck was alles und Kaffee to go, das machen wir ja alles nicht. Machen ja alles die anderen, also wir konzentrieren uns aufs Brot.
So, mit Roggen können wir jetzt eigentlich loslegen, oder?
Er hat die Bäckerei vor 5 Jahren gegründet, Sebastian Deuvel. Der 38-Jährige ist Quereinsteiger und hatte die Idee, Brot am Tag zu backen. Keine Brötchen, wenige Produkte, dafür viel Qualität mit eigenen Sauerteigen. Viele Bäcker in Deutschland finden keinen Nachwuchs, Fachkräfte fehlen. Wie sieht es bei ihm aus?
Ja, es ist schon so, wenn ich eine Anzeige schalte, gut, ich schreibe dann manchmal auch so ein bisschen, ja, auch mit einem kleinen Aufreißer in die Anzeige rein, kein Bock auf Nachtarbeit, kommt zu uns. Also ich versuche schon natürlich darauf abzuzielen. Also da kriege ich dann schon echt zahlreiche Bewerbungen.
Inzwischen ist es früher Nachmittag. Im Verkaufsraum füllen sich die Regale, die Backstube leert sich. Work-Life-Balance, das erzählen mir die Mitarbeiter hier, sei bei diesen Arbeitszeiten möglich.
Man hat wieder ein Sozialleben. Und das sind alles Sachen, die einen einfach das schöne Handwerk eigentlich noch lieber ausüben lassen.
So, hallo, herzlich willkommen, hereinspaziert.
Dankeschön.
Pünktlich um 2:30 strömen die ersten Kunden in den Laden. Um die Ecke draußen vor der Backstube fängt der Feierabend an.
Wir haben gerade mit der Wissenschaftlerin Priesemann über die wieder angespannte Corona-Lage in Großbritannien gesprochen. Eigentlich wollte Großbritannien in einer Woche alle Kontaktbeschränkungen in der Krise aufheben. Damit will die Regierung jetzt aber noch einen Monat länger warten. Die Nachricht mit Konstantin Schreiber.
Anlass für die Verschiebung ist die Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus. Sie ist inzwischen für mehr als 90% der Neuinfektionen in Großbritannien verantwortlich. Die Zahl der täglichen Ansteckungen stieg zuletzt auf über 7.000. Der britische Premier Johnson sagte, er sei zuversichtlich, dass die Corona-Maßnahmen aber nicht mehr über den 19. Juli hinaus verlängert würden. Danach sollen dann zum Beispiel Diskotheken wieder öffnen und Hotels und Restaurants in voller Kapazität genutzt werden. Bundespräsident Steinmeier hat heute das ehemalige NS-Kriegsgefangenenlager in St. Bostel in Niedersachsen besucht. Anlass war der 80. Jahrestag des Überfalls der deutschen Wehrmacht auf die Sowjetunion. In St. Bostel wurden während des Zweiten Weltkriegs mehr als 300.000 Kriegsgefangene festgehalten, davon mehr als 70.000 Soldaten der Roten Armee. Viele von ihnen starben an Entkräftung und Hunger. Diese Opfergruppe, so Steinmeier, sei auch in der deutschen Erinnerung weitgehend vergessen worden. Der Preis für Rohöl steigt weiter. Hauptgründe sind eine weltweit wachsende Nachfrage und die in vielen Ländern sinkenden Corona-Infektionszahlen. Mehr dazu von Markus Gürne aus der Frankfurter Börse.
Ende April 2020 lag der Preis für ein Fass Öl der Nordseesorte Brent, das sind rund 159 Liter, bei etwas über 17 Dollar. Der Grund? Die Weltwirtschaft lag am Boden. Die Öllager waren randvoll, die Nachfrage nach dem Rohstoff gering. Heute hat sich die Lage gänzlich geändert. Denn mit der Nachfrage steigt auch der Preis für Öl. Von 17,91 Dollar Ende April 2020 auf über 73 Dollar heute Nachmittag. Der Preis hat sich mit der schnell erholenden Weltwirtschaft vervierfacht. Das Ölkartell OPEC Plus, zu dem unter anderem auch Russland gehört, hat die Fördermengen der gestiegenen Nachfrage nicht angepasst. Und das kann weiter steigende Ölpreise bedeuten.
Manchmal hilft es ja, mal kurz zurückzuschauen, um sich Mut zu machen. Im Familienalbum sich Fotos anzuschauen und zu denken, wow, damals hat's doch auch geklappt. Dieses Bild hier allerdings sollte bei Reminiszenzen im deutschen EM-Team tunlichst überblättert werden. Das Halbfinale bei den letzten Europameisterschaften im Juli 2016. Frankreich gewann mit 2:0. Griezmann schoss beide Tore. Griezmann ist wohl auch morgen dabei, wenn für Deutschland die EM beginnt, mit dem Spiel gegen Frankreich. Immerhin den amtierenden Weltmeister. Benedikt Brinser über die Vorbereitung darauf und die Zuschauer im Münchner Stadion.
Langsam wird es ernst. Hohes Sicherheitsaufgebot bei der Fahrt der deutschen Mannschaft vom Teamquartier in Herzogenaurach ins rund 200 Kilometer entfernte München. Ankunft am Hotel am Rande des Englischen Gartens um 12:45. Wenige Kilometer entfernt in der Arena erörtert Ministerpräsident Söder das Hygienekonzept. Bei allen 4 Spielen in München sind 14.500 Zuschauer zugelassen.
Es ist natürlich schon auch ein Pilotprojekt. Wenn ein so großes Ereignis gut klappt, dann können sowohl für Kulturereignisse größerer Form als auch für Sportereignisse einfach mehr Möglichkeiten geschaffen. Also das Ganze ist nicht nur eine Sicherheit für den Moment, sondern auch eine Lernphase.
Zugang zum Stadion erhalten nur Getestete, Geimpfte oder Genesene. Es herrscht Maskenpflicht und Alkoholverbot.
Wir haben uns auf allen Ebenen abgesichert. Der Austausch war immer sehr, sehr gut, war auch immer da. Und deswegen glaube ich, ist auch möglich, dass wir jetzt eben die 14.500 ins Stadion bekommen.
Am Abend Abschlusstraining. Das Team von Bundestrainer Löw wirkt wie schon in den vergangenen Tagen selbstbewusst und selbstsicher und hofft auf einen Stimmungsschub von den Rängen.
Wir sind wirklich froh darum, dass es möglich ist, dass die Unterstützung da sein wird, dass wir ein Spiel in Deutschland haben, zu Hause hier in München.
Unterstützung ist auch nötig, denn gleich im ersten Gruppenspiel wartet der aktuelle Weltmeister und EM-Topfavorit Frankreich mit Superstar Kylian Mbappé.
Aber es ist nicht so, dass wir uns hier irgendwie als Underdog sehen, sondern wir wollen einfach dieses Spiel hier zu Hause in München gewinnen.
Die Stimmung, Team Spirit ist wirklich auch hervorragend, wirklich sehr, sehr gut. Also jeder ist natürlich auch, sehr, sehr hungrig.
Die 14.500 Zuschauer werden den Hunger mit Sicherheit nochmal verstärken.
Es gibt nur ein Land, das so wie Deutschland bereits 3-mal Europameister wurde, Spanien. Die Spanier sowie der heutige Gegner Schweden hatten vor der EM spürbar erlebt, in welcher Zeit die Meisterschaft dieses Mal stattfindet. Spieler beider Teams waren in der Vorbereitung Corona positiv getestet worden. Jürgen Bergener über die Abendpartie Spanien gegen Schweden.
Vor 11.000 Zuschauern im andalusischen Sevilla dominierte von Beginn an der Favorit aus Spanien in den roten Trikots. Olmo scheitert an Olsen nach einer Viertelstunde. Spanien mit 80% Ballbesitz, mit der totalen Überlegenheit und weiter mit Chancen, die Größe hier vergeben von Morata. Die Schweden mit nur einem Torschuss kurz vor der Pause. Isak Lorente klärt mit einem Pfostenschuss. Schwedens Trainer Janne Andersen ein glückliches 0:0 zur Pause. Nach gut einer Stunde Spielzeit die zweite hochkarätige Möglichkeit für die Schweden. Isak zu Berg und der lässt die Führung liegen. Markus Berg mit der Großchance zum 1:0. Der Außenseiter kurz vor der Überraschung. Die 90. Spielminute. Der eingewechselte Sarabia zum eingewechselten Moreno. Robin Olsen im Tor rettet die Null. Klasse Parade zum Abschluss. Endstand 0:0. Das erste 0:0 des Turniers. Enttäuschend für das Team von Trainer Luis Enrique.
Im anderen Spiel der Gruppe E gewann die Slowakei gegen Polen mit 2:1. Und vorenthalten wollen wir Ihnen natürlich nicht dieses schicke Tor. Eine Bogenlampe mit Bogen über das halbe Spielfeld. Das 2:0 für Tschechien heute Nachmittag gegen Schottland, erzielt von Patrick Schick. So, und jetzt hoffen wir auf flottes Sommerwetter, Claudia.
Ja, das wird mehr als flott, das wird richtig schnell werden. Vor allen Dingen Richtung Donnerstag, Freitag. Dann haben wir nämlich die größte Hitze und zwar genau über Zentraleuropa. Und Sie sehen hier an diesem Kreis, genau über Deutschland die heißeste Luft. Und das bedeutet, es wird nicht nur heiß, es wird auch schwül. Dementsprechend werden die nächsten Tage, also morgen und übermorgen, noch recht angenehm sein. Dann wird es zunehmend schwüler, hier Beispiel Bochum, und zwar der Taupunkt. Also die Temperatur, auf die Luft abgekühlt werden muss, bevor der Wasserdampf auskondensiert. Ab 16 Grad Taupunkt spricht man von Schwüle. Und Sie sehen, hier ist die 20, hier ist die 16. Da kommen wir in Bochum schon am Mittwoch drüber, dann Donnerstag, Freitag, Samstag sehr schwüle Luft. Das Ganze bringt dann auch Schauer und Gewitter, vor allem Donnerstag und Freitag. Ganz anders, nämlich noch deutlich trockener, ist die Luft dagegen in Berlin. Wenn wir uns da den Taupunkt angucken, dann sehen Sie bei 16 Grad, da kommen wir ja vielleicht so am Samstag, Sonntag dran, aber auch nur in die Nähe. Also ganz so schwül wie im Westen ist es dort nicht, aber es wird halt überall heiß. 34, 35, zum Teil 36 Grad. Jetzt in der Nacht kommen aus Norden ein paar dichtere Wolken. Eine Kaltfront, die bringt vielleicht auch ein paar Tropfen. Das wird aber absolut nicht viel sein. Im Süden ist es sternklar, morgen sehr sonnig und im Laufe des Tages lockert die Wolkendecke auch von Nordwesten her mehr und mehr auf. Die Temperaturen, die gehen bis morgen früh zurück auf Werte von meist 17 bis 9 Grad. Morgen Nachmittag steigen die Werte dann aber auch ordentlich an. Und das heißt, nach Norden hin 21 bis 24 Grad hinter der Kaltfront, die dann durchgezogen ist, nach Südwesten aber 30 bis 32 Grad. Und noch heißer wird es dann die nächsten Tage. Das heißt, die Hitzebelastung nimmt auch zu. Mittwoch höchstens mal ein paar lockere Wolken, 30 bis 34 Grad im Westen und Südwesten. Am Donnerstag sonnig und sehr heiß mit teilweise sogar 36 Grad im Rhein-Main-Gebiet. Im Nachmittagsverlauf kommen dann aus Westen örtlich kräftige Schauer und Gewitter.
Danke, Claudia Kleinert. Uns folgt hier jetzt sofort die Story im Ersten über Sportwetten und das Gefährliche bei dieser Zockerei. Das Nachtmagazin mit Anna Planken meldet sich heute um 0:35 Uhr und wir sagen bis morgen. Tschüss.